Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte, begrüße Sie wieder ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe. Der Adlerblick-Podcast, hier geht es um Organisationsentwicklung, inklusive Strategie, Kultur, inklusive Potenzialentfaltung von Menschen im Unternehmen und natürlich auch mit einer Expertise, die in die Betriebswirtschaftlichkeit reingeht, weil wir wollen ja schließlich auch gewinnen und positive Zahlen ausschreiben. In dem Podcast geht es immer wieder darum, dass Menschen einmal mit Expertise zu diesem Thema sprechen können, dass es natürlich darum geht, dass Prozessbausteine erklärt werden und dass wir natürlich mit Unternehmern ja auch sprechen, die mit unserem Prozess oder mit dem Prozess schon Erfahrung gesammelt haben, dabei natürlich auch so ein bisschen ihre Story auch berichten in dem Bereich, wo sie tätig sind. Und deswegen freue ich mich immer wieder auf jeden Gast, der natürlich mit einem großen Erfahrungsschatz auch über den Prozess berichtet. Und heute habe ich jemanden eingeladen, Fabian Gundlach, der zum einen oftmals mit seinem hochsympathischen Vater im Doppelpack auch auftritt, der zum anderen die Welt ein Stückchen besser macht durch das, was er tut. Ja, von daher bin ich auch da gespannt, was er alles erzählt. Und der ein brennender FCK-Fan ist. Und auch darüber wird er bestimmt heute einiges berichten. Und von daher viele, viele Impulse aus unserer heutigen Ausgabe und ganz viel Spaß.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Fabian, Samstagmorgen, was gibt es Schöneres, als einen Podcast aufzunehmen? Und bevor es irgendwelche Irritationen gibt, ich habe kein Vorbild, dass ich jetzt zu einem Küchenpodcast werde oder sowas, also nicht, dass irgendeiner meint, was ist denn jetzt da los? Sondern ja, es ist Samstag, du bist zu Hause, ich bin zu Hause. Und wir wollen heute mal so ein bisschen über das sprechen, was Fabian Gundlach so alles macht. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und deswegen erzähl doch erstmal, wer du so bist und was du so machst.
Andreas, ganz lieben Dank für die Einladung. Erstmal, ich freue mich auch an einem Samstagmorgen hier mit dir zusammenzusitzen und ein bisschen über Business und über FDK und anderes zu quatschen. Liebe das Format Podcast und alles, was mit Radio im weitesten Sinne zu tun hat, sowieso. Freue mich sehr auf die Folge mit dir. Ein paar Worte zu mir. Wer bin ich? Bin 1987 geboren in Heidelberg, in der Stadt, in der ich jetzt vor kurzem durch einen großen Zufall auch wieder gelandet bin. War in der Pfalz auf dem Gymnasium bis zum Abitur und bin zwischenzeitlich von der Pfalz, wo wir auch gewohnt haben, mit der ganzen Familie, aber auch wieder nach Mannheim gezogen, habe die Schule beendet und dann das quasi die Flucht in die Welt gesucht ein bisschen. War viel unterwegs in Australien, in Brüssel und dann lange Zeit in London, bis ich wieder nach Deutschland gekommen bin. Das mit dem Zurückkehren nach Deutschland hat maßgeblich auch mit meinem jetzigen Job zu tun, mit der Übernahme der Geschäftsführung bei der Ergosoft von meinem Vater, der auch nach wie vor im Unternehmen ist. Also da hängt meine Lebensgeschichte so ein bisschen mit meiner beruflichen Identität zusammen. Und das ist auch gut so, wie es gelaufen ist, wenn auch sehr bewegt gewesen.
Fabian, du hast ja, bevor wir zu Ergosoft kommen und was ihr bei Ergosoft so alles macht, weil das ist ja wirklich ein super spannendes Thema, du hast ja eine wirklich, muss man sagen, auch vorher beruflich auch sehr spannende, muss man sagen, Karriere schon gehabt oder hast einen spannenden Weg auch eingeschlagen. Und da hättest du ja auch in dem Bereich, wärst du mega erfolgreich gewesen. Vielleicht bevor wir zu Ergosoft kommen, erzähl nochmal, was du vorher auch beruflich alles gemacht hast und wo du da im internationalen Kontext auch unterwegs warst.
Also meine Leidenschaft war immer auch zu Schulzeiten schon in der Oberstufe der Journalismus, was mich dazu bewogen hat, diverse Praktika bei Fernsehsendern zu machen. Bin dann tatsächlich auch in ein Wirtschaftsjournalistikstudium eingestiegen zum Bachelor in Iserlohn in Perth in Australien und in Brüssel habe ich den gemacht. Und bin quasi dieser Leidenschaft erst einmal gefolgt. Ja, hatte von zu Hause alle Freiheiten Wurzeln bekommen, aber umso größere Flügel, wie meine Mutter und meine Oma immer gesagt haben, hat mir sehr, sehr gut getan, konnte machen, was ich will und bin dann einfach mal blind drauf losgestürmt. Habt aber gemerkt, dass das wirklich Leidenschaft ist und Leidenschaft bleibt und sich in einem Hobby wiedergespiegelt hat, das aber auch ernsthaft betrieben wurde. Es waren Radioprojekte für die Europäische Kommission, für den Südwestrundfunk im Bereich der Sendung Arbeit. Ganz so lustige Sachen auch. In den Semesterferien habe ich für Big FM gearbeitet. Also war sehr bunt, aber alles auf dem Wege Journalismus und Radiojournalismus insbesondere. Deswegen freue ich mich über die Podcast-Aufnahme auch. Ja, so der neue Riesentrend, auch wenn er eigentlich gar nicht mehr so jung ist. Das war Journalismus, der mich dann, wo ich dann immer gemerkt habe, da ist dann auch quasi das Ende erreicht und ich will mehr erreichen. War vielleicht auch geprägt von meinem Vater, Unternehmer durch und durch irgendwann, aber ohne Druck habe ich dann selbst gemerkt, dass das vielleicht auch was sein könnte. Bin schon während des Studiums in den Bereich Organisations- und Arbeitspsychologie gerutscht und habe das sehr genossen. Dann habe ich das erste Mal angeklopft. Zwischen dem Bachelor- und dem Masterstudium musste ich ein Jahr totschlagen quasi, weil meine Freundin damals ein Jahr zurück war und wir wollten gemeinsam nach Australien auswandern und das Riesending machen. Und dieses Jahr habe ich bei der Ergosoft das erste Mal beruflich auch verbracht.
Ja, dann gehen wir mal über diese Brücke, ja, zu Ergosoft. Und ist für mich immer wieder spannend. Ja, ich bin ja nun auch jetzt über 30 Jahre im Bereich Organisationsentwicklung von Unternehmen ja auch tätig und deswegen ja auch immer wieder mit vielen Unternehmen aus ganz, ganz unterschiedlichen Branchen ja auch unterwegs. Und als wir uns damals kennengelernt haben, übrigens im Rahmen eines sehr schönen Roundtables in Frankfurt im Erdcenter, das war unsere erste Begegnung. Und dann hast du ja so ein bisschen auch erzählt schon da, was ihr macht, ja. Und das fand ich schon mega, mega spannend. Und deswegen würde ich dich bitten, mal kurz zu erzählen, in welcher Branche ihr tätig seid, was ihr da macht und um was es da geht. Weil du, also auch aus unseren ersten Gesprächen, ich habe das ja genau nochmal versucht, ja, zu verstehen, zu hinterfragen, wie dieser Markt sich überhaupt gestaltet, wie groß der ist, was da so alles passiert, wie die Player in diesem Markt sind und so weiter. Und ich glaube, dass kaum einer diesen Markt wirklich kennt, ja, und versteht, was da passiert. Und vor allen Dingen die absolut, und deswegen habe ich es auch eben gesagt, ihr tragt dazu ein Stück bei, Menschen glücklicher zu machen, dass ihr in dem Metier ja tätig seid, was heute, gerade heute, ja, die höchste Relevanz hat mit all dem, wo wir uns jetzt gerade in der gesamten Transformation, kulturellen Transformation auch bewegen. Deswegen bitte erklär uns mal, was ihr macht und in welchem Markt ihr tätig seid.
Sehr gerne. Also die Ergosoft ist erst einmal ein klassisches Softwareunternehmen. Wir sind normal aufgebaut mit einem Entwicklerteam und allen anderen administrativen Abteilungen drumherum. Ursprünglich sind wir aber aus einer ganz romantischen Idee entstanden. Meine Mutter ist psychologische Psychotherapeutin und mein Vater war damals Finanzberater und hat er meine Mutter immer dabei beobachtet, wie sie ihre Abrechnung macht. Also Therapeuten und auch Ärzte müssen quartalsweise Abrechnungen erstellen. Das ist so, wie sie quasi liquidieren, also wie sie Geld verdienen. Total aufwendig. Du stellst dir vor, Mitte 90er Jahre, Paper, Pencil, sie hat mit riesen Bögen, die sie von den kassenärztlichen Vereinigungen zur Verfügung gestellt bekommen hat, nicht nur Stunden, sondern tagelang diese Abrechnung machen müssen. Und so ging es allen damals. Und mein Vater hat damals die Idee gehabt, das muss doch irgendwie EDV-technisch, wie man damals gesagt hat, abbildbar sein. Selbst keine Ahnung von der Materie, nur diese große Misere zu Hause gesehen. dann hat er sich einen Entwickler zur Seite genommen. Das waren damals noch Pioniere. Ja, und hat angefangen, die Software zu konzipieren und schreiben zu lassen. Und das ist das erste Produkt gewesen, das wir gemacht haben. Und nach wie vor das Hauptprodukt. Also Software für niedergelassene Psychotherapeuten, abzurechnen und Verwaltungsaufgaben zu erledigen rund um den Praxisalltag. Das ist so kurz beschrieben, was wir machen. Damals und heute ist natürlich, sind Welten passiert, aber das Kernprodukt ist nach wie vor das Gleiche. Und damit erleichtern wir, ich will es nicht so hochhängen, aber erleichtern wir Psychotherapeuten den Arbeitsalltag. Wir lassen ihnen quasi mehr Zeit für die Arbeit am Patienten, und du hast es gerade schon ausgeführt, wahnsinnig wichtig in der Zeit heute, die Zahlen zu Krankheitsständen bedingt durch psychische Krankheiten oder psychische Faktoren, wie man sagt, gehen durch die Decke, sind konstant auf einem hohen Niveau. Und das hat volkswirtschaftliche Relevanz. Aber wie gesagt, ich will nicht so hochhängen, welche Rolle wir in der Kette spielen. In erster Linie sind wir dazu da, ein cooles Softwareprodukt für unsere Kunden zu schneidern, das möglichst innovativ zu gestalten, damit sie den Kopf frei haben, um ihren Job zu tun.
Ja, das, nein, du willst es nicht so hoch aufhängen, das kann ich auch gut verstehen. Ich hänge sehr hoch auf. weil wir natürlich ja mit der Thematik logischerweise permanent zu tun haben. Und wenn wir von Volkskrankheiten sprechen, dann haben wir ja nun die ganzen letzten Jahre immer wieder davon gesprochen, dass die Leute Herz-Kreislauf-Probleme haben, dass die Leute Rückenschmerzen haben, dass die Leute Übergewicht haben, ja, was ja durchaus natürlich auch nach wie vor ein großes Thema ist, ja. Aber letztendlich, wenn wir es mal genau und kritisch reflektieren, es sind ja die meisten der körperlichen Krankheiten auch letztendlich ein Spiegelbild der Seele und der psychischen Situation. Das war von jeher schon so, nur keiner hat es natürlich wirklich so auch gesehen. Sehen und es wurde immer viel vielleicht auch an der Oberfläche agiert, aber mittlerweile ist es natürlich ja so, und wir sehen es ja auch durch Auswertungen, die wir zum Beispiel auch durch Doktor haben von Benjamin Schwarz, ja, dass der Anteil, ja, der Krankentage, die aus psychologischen Thematiken heraus, ja, entstehen, explodiert ist, ja. Und ja. Deswegen vielleicht auch von deiner Seite und deiner Erfahrung nochmal so ein bisschen, bevor wir nochmal weiter da reingehen in die Ergosoft-Thematiken, nochmal, wie entwickelt sich aus deiner Sicht der Markt? Ja, wie viel Psychotherapeuten gibt es mittlerweile in Deutschland? Wie ist deren Situation und so weiter? Ich glaube, dass das nochmal mega spannend ist. Ja, das interessiert sicherlich auch viele unserer Hörenden. Ja, was ist da so los in diesem Bereich? Gib da nochmal so ein bisschen, weil ich meine, du bist ja mittendrin, statt nur dabei. Ja, und gib uns da nochmal so ein bisschen Einblick.
Sehr gerne, sehr gerne. Also unser Markt, den beobachten wir natürlich eng. Und deshalb habe ich die Zahlen relativ gut präsent, wie viele Psychotherapeuten es in Deutschland gibt. Wir lagen 2012, 2013 bei, nagel mich nicht fest, aber bei 15.000, 16.000 niedergelassenen Psychotherapeuten. Und diese Zahl, die ist um 60-70% gestiegen bis heute. Also die Anzahl der Therapeuten an sich steigt und entwickelt sich vermeintlich nach dem Bedarf. Wir haben trotzdem nach verschiedenen Analysen, nicht uns, sondern externe Analysen, feststellen dürfen, dass der Bedarf weitaus höher liegt. Also es werden jährlich neue Kontingente zugelassen, also Psychotherapeuten mit Kassensitzen versorgt, die dann wiederum den Patienten versorgen können, auch bedarfsgerecht, regional verteilt, möglichst gut verteilt. Also da haben die Institutionen schon einen guten Blick drauf, aber der Bedarf ist immer noch nicht gedeckt. Und jetzt muss man sich ein bisschen vielleicht die Situation der Ausbildungskandidaten im Bereich der ambulanten Psychotherapie anschauen. Was machst du, wenn du keinen Kassensitz bekommst? Es macht trotzdem Sinn, eine psychotherapeutische Praxis zu eröffnen. Also du hast dann quasi nicht die Möglichkeit, über die Kasse abzurechnen, also Kassenpatienten zu bedienen, aber du kannst Selbstzahler und Privatpatienten machen. Und diese Zahl, die geht gerade bei uns total durch die Decke. Also zumindest betrachten wir das an Kundenzahlen. Privatpraxen eröffnen und warten quasi auf einen Kassensitz, bis der mal frei wird, oder eben ziehen eben das mit einer Privatpraxis so weit durch. Das ist so die Beobachtung, die wir gerade tätigen, und das spricht Bände, dass der Bedarf immer noch viel höher ist an psychotherapeutischen Leistungen, als das mit unseren mittlerweile bald 30.000, 40.000 Psychotherapeuten in Deutschland der Fall ist.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Also wir haben ca. 30 bis 40 1000 Psychotherapeuten in Deutschland, mit steigendem Anteil der Privatpraxen. Wie hoch würdest du das jetzt einschätzen? Also wie verteilt sich das? Wie viel haben eine Kassenzulassung? Wie viel sind Privatpraxen? Wie ungefähr? Wie teilt sich das auf?
Das ist schwer zu sagen, wie sich das gerade entwickelt. Also ganz akut Das waren bestimmt mal 95-5% zugunsten der Kassensitze. Im Moment entwickelt sich das stark hin zu einer Verteilung hin zu mehr Privatpraxen. Also 10-15% der Praxen sind tatsächlich privat, also für Selbstzahler und Privatversicherte. Und die Zahl wird auch weiter steigen. Das verschwimmt an der Stelle, muss man dazu sagen, aber auch mit Coaching-Angeboten und Ähnlichem, die weitestgehend seriös sind. Also auch das ist immer so eine Urban Myth, dass das alles nur Scharlatane sind. Es gibt da gute Privatpraxen, die psychologische Angebote machen, aber auch eben auch Coaching und damit quasi das Portfolio vervollständigen.
Um sich da selbstständig zu machen, also eine Praxis zu eröffnen, ja, Grundlage dafür ein Studium als Psychologe, ja, oder kannst du auch über diverse Ausbildungsberufe quasi eine Praxis eröffnen oder studierst du automatisch Psychologie?
Genau, also da gibt es verschiedene Wege, akademisch gesehen, aber du musst approbiert sein. Also das bedeutet, du hast ein Studium, früher auf Diplom, Psychologie, heute geht das auch Bachelor und Master, klinische Psychologie beispielsweise, und dann kommt die Psychotherapeutenausbildung. Die Psychotherapeutenausbildung, die dauert auch nochmal ein paar Jahre, die macht man in einer Ausbildungsambulanz. Auch aus Patientensicht mal gesehen, wenn man relativ akut einen Therapieplatz irgendwo braucht, dann ist das eben auch eine Anlaufmöglichkeit, bei Ausbildungsinstituten ambulanter Art einen Platz zu bekommen. Dann wird man eben von Ausbildungskandidaten, also jungen Psychotherapeuten in der Ausbildung betreut, immer noch sehr gut betreut. Wir haben da guten Einblick, weil auch das ein Teil unserer Kunden sind und nach eben der Therapieausbildung wird man approbiert und hat die Möglichkeit, eine psychotherapeutische Praxis zu eröffnen, dann diese Kassenschiene oder die Schiene einer Privatpraxis. Das ist der Weg. Aber du musst den akademischen Weg zu Ende gehen. Das mit Ausbildungen und Fortbildungen und sowas zu machen, ist nicht möglich.
Okay, also die Grundlage, das habe ich richtig verstanden, die Grundlage ist immer das Studium. Also du hast vorher das Studium und danach machst du noch immer die Ausbildung.
Korrekt, und das bleibt immer. Genau. Und alles, was sich darum herum bewegt, ist tatsächlich Scharlatan. Also da kann man dann...
Das heißt, wie lange bist du da mit deiner Ausbildung beschäftigt? Also wie lange brauchst du letztendlich vom Beginn, vom Start, dass du sagst, ich entscheide mich für den Weg bis nachher, ich kann mich da als entweder angestellter Psychotherapeut oder selbstständiger Psychotherapeut, ich kann dann wirklich auch ein Einkommen generieren?
Also das ist durch die Bologna-Reform mit Bachelor und Master natürlich ein bisschen gestrafft worden. Da hat man diese 5 Jahre und setzt dann nochmal 4-5 Jahre Ausbildung, Therapieausbildung drauf. Also wir sind bei 9 oder 10 Jahren mit Diplom. Vorher hat sich das natürlich noch ein bisschen strecken lassen. Dann gab es ewige Studenten, also zumindest bestand die Möglichkeit, da noch das Ganze ein bisschen zu strecken zeitlich. Aber man verdient auch in der Psychotherapeutenausbildung schon. Natürlich nicht viel, aber auch da ist ein Verdienst schon möglich. Aber die psychotherapeutische Praxis und so wie sie normalerweise abwerfen sollte, umsatztechnisch, die darf man erst nach 9 oder 10 oder vielleicht sogar 11 oder 12 Jahren eröffnen. Also ein langer Weg.
Ja, also das wollte ich gerade sagen. Das ist ja dann für sicherlich auch viele dann die Schwelle, ja, zu sagen, also das mache ich nicht, weil das dauert mir zu lang und bis ich dann letztendlich auch wirtschaftlich da auf den grünen Zweig komme oder verdiene, das dauert mir auch zu lang. Also da muss ich ja schon eine sehr hohe Affinität oder eine so sehr hohe Leidenschaft zu diesem Thema entwickeln, dass ich sage, ich will so einen Weg gehen. Also ich bin ja fast länger damit beschäftigt, wie wenn ich Medizinstudium mache und mich als Arzt in irgendeiner Art und Weise dann irgendwo als angestellter Arzt oder als selbstständiger Arzt dann niederlassen kann. Also der Weg erscheint ja sogar fast noch länger dann.
Ja, absolut. Also es ist sehr vergleichbar mit einem Medizinstudium und der entsprechenden Ausbildung danach.
Ist es denn andersrum dann in dem Moment, wenn du es geschafft hast, wenn du den Weg bis dahin auch gegangen bist, ja, ist es denn dann die License to Money? Also ist es dann klar, dass du damit auch wirtschaftlich auf jeden Fall sehr erfolgreich sein wirst, dass du einen hohen ökonomischen Erfolg dann auch generieren wirst? Vorausgesetzt, du bist gut, die Praxen sind ja in der Regel voll, wie wir gerade gehört haben. Also ist es dann so oder ist es dann trotzdem, ist es eher eine Leidenschaft als ein ökonomischer Mehrwert?
Also die psychotherapeutische Praxis, mit der kann man gut leben. Man ist natürlich an an Obergrenzen gebunden und man hat gewisse Kappungen. Man darf also nicht 24 Stunden arbeiten, sondern kann nur gewisse Kontingente erfüllen an Leistungen psychotherapeutischer Art. Aber das, ja, also man kann gut mit einer psychotherapeutischen Praxis leben. Die Privaten sind da natürlich ein Stück weit freier, konnten aber auch weniger abrechnen. Das muss man auch sagen. Da gab es jetzt erst vor ein paar Monaten eine Reform, wonach die Verdienstmöglichkeiten für eine Privatpraxis in etwa angeglichen wurden zu einer Kassenpraxis. Das ist ein bisschen gegensätzlich zu dem, was man als Patient so von für ein Bild auf die Ärzteschaft hat. Da sind die Privatärzte möglicherweise immer in der Lage gewesen, etwas mehr abzurechnen als die Kassenärzte oder zumindest anhand des Privatpatienten und des Kassenpatienten. Bei den Therapeuten war das umgekehrt bis vor ein paar Monaten und hat sich jetzt in etwa angeglichen. Also man kann quasi mit dem gleichen Patienten in etwa gleich viel verdienen, egal ob privat oder Kasse.
Ist es denn so, dass du als Psychotherapeut dann, wenn du eine Praxis eröffnest, automatisch immer quasi eine Single-Praxis hast? Also bist du quasi allein unterwegs? Oder gibt es auch größere Praxen, wo dann einer quasi die Praxis als Inhaber führt und 5, 6, 10 Psychotherapeuten quasi in der Praxis als Angestellte da arbeiten oder so? Wie sehen die Praxen aus? Also vielleicht da mal so ein bisschen Blick rein.
Ja, auch das, da haben wir auch einen Einblick, ist ja unsere Kundschaft quasi, das sind zum überwältigenden Maße Einzelpraxen. Also wirklich die einzelnen Praxisinhaber, auch ohne Sprechstundenhilfe beispielsweise, so wie man das beim Hausarzt kennt, wenn der allein unterwegs ist. Also die sind ganz auf sich alleine gestellt. Aber es gibt den interessanten Trend, dass sich mehr und mehr auch einen Kassensitz teilen beispielsweise oder als Gemeinschaftspraxis zusammenschließen vollständigen Kassensitzen, die parallel nebeneinander arbeiten. Also da gibt es verschiedenste Modelle, die immer attraktiver werden auch, weil ja, das hat Einfluss auf die finanzielle Möglichkeit, bedingt durch Mieten und so weiter und so fort, die eine Praxis stemmen muss natürlich. Das ist auch ein kleines Wirtschaftsunternehmen, auch wenn das unsere Kunden oft gar nicht so realisieren wollen. Aber das sind kleine Wirtschaftsunternehmen, genau wie jede andere Arztpraxis auch. Insofern gibt es da neue Modelle, die wahrgenommen werden von Therapeuten, um ihre Arbeit möglichst schön erledigen zu können. Auch in schönen Räumen, wenn man sich zusammenschließt, ist das natürlich erschwinglicher, als wenn man eine große Praxis für sich allein hat. Aber ja, ganz oft sind es Einzelkämpfer, Einzelpraxen. In etwa 80%, würde ich sagen, operieren ganz allein.
Was ist eine große Praxis? Also was ist so die größte, die bei euch Kunde ist? Wie viel Psychotherapeuten arbeiten da unter einem Dach dann?
Also da gibt es auch Praxen, die mit 4, 5, 6 Therapeuten nebeneinander arbeiten. Entweder teilen die sich den Kassensitz, wie gesagt, oder haben volle Kassensitze und zusammengeschlossen in einer Gemeinschaftspraxis. Aber die Ausbildungsinstitute, auch ein Teil unserer Kunden, die haben ja manchmal bis zu 250 Behandler, also 250 Ausbildungskandidaten. Das ist also eine ganz sehr viel größere Angelegenheit, aber nicht vergleichbar mit der Einzelpraxis und ein ganz anderer Bereich.
Okay. Ja, wir haben ja bei den Ärzten nun die Thematik, dass keiner mehr niedergelassener Hausarzt werden will. Überall Landflucht, ja, also wir sehen es überall, die ärztliche Versorgung wird eindeutig wesentlich schlechter. Ich meine, ich bin ja hier auch in einer ländlichen Region zu Hause und ist schon teilweise dramatisch hier, wenn man sieht, dass alle älter werdenden Hausärzte quasi ihren Sitz aufgeben, keinen Nachfolger finden. Wie ist es denn bei den Psychotherapeuten? Also gibt es da eine genügende flächendeckende Verteilung oder kämpfen die genauso jetzt hier um Nachfolgen, um Sitze? Haben wir eine Versorgung sozusagen? Ich meine, dass wir insgesamt zu wenig haben, das haben wir ja vorhin schon gesagt, aber haben wir denn eine flächendeckende Versorgung sozusagen in Deutschland gewährleistet oder sind das die gleichen Problematiken?
Sind in etwa die gleichen Problematiken. Kann man nicht direkt übertragen mit dem klassischen Hausarzt, der irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land sitzt und quasi im Umkreis von 30 Kilometern seine Patienten hat, irgendwann keinen Bock mehr drauf hat und aufgibt, in den Westen geht und Glück hat, dass da noch ein Kassensitz frei ist. Also wir sind schon etwas gleicher verteilt. Regional kann ich das gar nicht so sagen, weil der Bedarf einer psychotherapeutischen Leistung wird von Patient, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, aber vielleicht auf dem Land auch nicht so wahrgenommen, wie das in der Stadt der Fall ist.
Ja, also, auch interessant.
Ja. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass das so sein kann. In den Städten sind die Städter natürlich entweder ein bisschen gestresster oder empfinden das oder sind auch einfach ein bisschen offener hin zu dem früher noch Tabuthema psychologische Betreuung. Und das hat zum Ergebnis, dass es tatsächlich ein Überangebot in manchen Städten gibt, das immer noch erfüllt wird, aber ein vermeintliches Überangebot in Städten wie Freiburg oder Heidelberg oder Hamburg, Berlin, da gibt es wahnsinnig viele Psychotherapeuten, die immer noch alle auskommen, die ihre Kontingente noch erfüllen können, aber wo man tatsächlich auch Plätze, Therapieplätze bekommt. Auf dem Land oder auf dem Halbland ist das dann immer natürlich noch eine andere Geschichte. Aber das Tabuthema, so ein Satz noch zu dem Kontext, ist die Psychotherapie schon immer weniger. Da öffnet sich die Gesellschaft und dann öffnet sich der Patient. Über sowas darf gesprochen werden. Den Eindruck, den hast du wahrscheinlich auch.
Ja, sehr spannend. Tatsächlich zu dem Thema wäre ich auch gleich noch gekommen, ja, weil mich das auch brennend interessiert, wie du das einschätzt, ja. Dann lass uns ruhig da mal reingehen, ja. Du sagst, dass sich das schon verändert auch, dass es mehr gesellschaftsfähig wird, ja, dass die Leute darüber reden. Das nehme ich auch so wahr. Teilweise muss ich sagen, ist es sogar in gewissen gesellschaftlichen Kreisen eher schon en vogue, ja, zu sagen, ich bin auch bei meinem Psychologen und ich habe da meinen Personal Trainer habe ich natürlich, mit dem ich mein Fitnesstraining mache und meinen Psychologen habe ich, mit dem ich natürlich manche Themen erstmal kläre und aufräume, ja, und so. Also das ist sicherlich so, aber ist es, ich meine, wir haben jetzt nun auch ganz andere Zielgruppen, wir sind in Unternehmen der Baubranche und Industrieunternehmen und so weiter, wo die Leute massiv natürlich unter Druck stehen, Schichtarbeiten und so weiter oder Themen haben, vielleicht jetzt drohen Kurzarbeiten und so weiter. Und wir sehen ja schon, dass die Leute auch anfragen über Doktor, ja, dass sie Termine haben möchten, aber wirklich reden tut keiner darüber, ja. Und ist es da nicht doch immer noch die Angst, von den anderen ausgelacht zu werden? Zeigst Schwäche, du bist da und so weiter. Also ist es nicht immer noch ein sehr, sag ich mal, schon sehr, sehr sensibles Thema?
Ja, selbstverständlich. Nach wie vor sensibel. Das wird ein Stück weit auch immer so bleiben. Also die seelische Gesundheit ist so das Intimste, womit man umgehen kann. Wenn man sich das Bein bricht, dann kann keiner was dafür. Die seelische Gesundheit hat immer noch so, ja, so ein Geschmäckle, was traurig ist tatsächlich, weil die wissenschaftliche Kontext drumherum hat sich eigentlich etabliert. Es ist, jeder weiß, dass der Zusammenhang zwischen körperlicher und seelischer Gesundheit da ist und man tatsächlich erkranken kann. Das ist sehr intim. Also die seelische Gesundheit ist, wie gesagt, meine ganz persönliche Sicht der Dinge gerade, wird womöglich immer so ein bisschen intimer behandelt werden, als wenn man sich das Bein bricht. Trotzdem sehe ich da eine Entwicklung. Wenn man 20 Jahre zurückgeht, ist das eine ganz andere Angelegenheit gewesen, über Psychotherapie zu sprechen. Und da sind wir, du hast es gerade schon angedeutet, auch so ein bisschen angelsächsisch geprägt worden in letzter Zeit, den Therapeuten zu haben, was auch immer das heißt, oder den Coach zu haben, ist in manchen Kreisen en vogue. Das ist auch das, was ich mit Städten beschrieben habe. Da gibt es eine große Konzentration an Psychotherapeuten, ob mit Kassensitz oder Privatpraxen, einfach weil man da ein Stück weit offener ist, metropolitischer denkt. Aber ich glaube, wir sind da auf einem Weg, auf einem guten Weg sogar, das Ganze in den nächsten Jahrzehnten weiter zu öffnen. Und das kann uns ja als Gesellschaft nur gesünder machen, je offener man damit umgeht.
Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, das versuchen wir ja nun auch durch unsere Vorgehensweise in unseren Organisationsentwicklungsprozessen mit den Unternehmen. Es ist ein fester Bestandteil der Kultur, der Führung und so weiter. Und es ist ja auch ein Vertrauensprozess, ja, dass die Mitarbeiter in ihren Mitarbeitergesprächen oder in egal bei welcher Gelegenheit auch offen damit umgehen und das kommunizieren und dass natürlich auch die Führungskraft auch eine Kompetenz da hat. Natürlich, wie reagiere ich darauf, wie helfe ich diesen Menschen und so weiter. Und ich glaube, wir können mehr als genügend Beispiele berichten, wo natürlich dann darauf eingegangen wurde und wo der Mitarbeiter oder die Führungskraft nach entsprechender Zeit auch wieder mit Leistungskraft und Stärke wieder ins Unternehmen kommt und das Vertrauen natürlich letztendlich auch dann aller Beteiligten damit gestärkt wurde und dass man einfach hier, wie gesagt, Offenheit reinbringen kann. Und ich hoffe, dass wir auch durch den Podcast, den wir heute aufnehmen, wieder einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass auch die Führungskräfte, die Unternehmer ganz einfach dieses Thema noch mehr sensibilisieren und noch mehr sich damit beschäftigen auch und offen damit sind auch.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Also ich glaube, jeder Unternehmer hat auch in seiner Mitarbeiterschaft genau diese Erfahrung schon gemacht. Ja, wie schlecht oder wie gut kann man denn mit einem Mitarbeiter umgehen, der vermeintlich psychische Probleme hat? Wie lange lässt man das köcheln? Wie sehr unterdrückt man das? Oder wie offen zeigt man sich von Arbeitgeberseite aus den Problemen? Und was das für Konsequenzen hat, wenn man ein Klima schafft, das von Offenheit geprägt ist, von Respekt, auch von Zugänglichkeit der jeweiligen Vorgesetzten, dann kann man, glaube ich, da auch vorbeugen. Ja, und je länger sowas köchelt, und auch das hat man, weil man war schon vor 10 Jahren unterwegs als Arbeitgeber und auch länger schon, je länger man das köcheln lässt und je länger man das vielleicht nicht sehen möchte, desto eher kann da auch ein Totalausfall passieren und und das will man eben nicht. Man will eine stabile Belegschaft, auch psychisch. Und je früher man das auch als Unternehmer realisiert, desto besser ist das Unternehmen unterwegs. Meine feste Überzeugung.
Ja, absolut. Das kann ich nur so unterstreichen. Und ich finde es natürlich auch sehr, sehr spannend. Ich war gerade jetzt die letzten Tage bei einem Bauklienten von uns, die auch sehr, sehr weit in ihrer Unternehmenskultur sind. Und da hatten wir gerade jetzt 2 Tage einen sehr spannenden Workshop, wie ein Bauunternehmen in der Agilität ja einen Quantensprung nach vorne machen kann. Und die arbeiten jetzt schon seit langer Zeit mit unseren Prozessen. Kommen wir jetzt auch gleich ja dann dazu. Und da sind wir jetzt natürlich an dem Thema Agilität. Und wir haben gesehen, dass einer der wichtigsten Faktoren ja der Agilität die emotionale Intelligenz ist, ja, der Organisation. Und die emotionale Intelligenz bedarf ja genau solcher Dinge, ja, dass man das zulässt, dass man darüber redet, dass man sich darum kümmert und so weiter. Und ich fand es total spannend, dass das Team, was ich da die 2 Tage zusammen hatte, da haben wir eine Weile drüber diskutiert, ja, dass die Rolle eines Unternehmens mittlerweile eine ganz andere ist, als es noch vor 10 Jahren war, dass die Menschen natürlich auch ihre psychischen Belastungen und ihre psychischen Themen natürlich auf der einen Seite aus der Arbeitswelt herausbekommen, aber im Moment ja viel, viel stärker daraus bekommen, aus das, was im Umfeld passiert. Also die ganzen Unsicherheiten, die entstehen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage, der politischen Situation, der was weiß ich, was da alles, also Ukraine-Krieg und, was da alles reinspielt, dann natürlich oftmals in ihren eigenen Lebenssituationen vor großen Herausforderungen steht, Single-Haushalte, alleinerziehend und so weiter. So, und jetzt ist die Frage, welche Rolle spielt ein Unternehmen? Ja, also muss dann sogar vielleicht das Unternehmen ja genau diese Rolle einnehmen, die Anlaufstelle zu sein, muss die Führungskraft vielleicht auch genau schon derjenige sein, der das wahrnimmt, der dann begleitet, der unterstützt, ja, und das wäre eine Rolle gewesen, wo man in einem Unternehmen gesagt hätte, damit haben wir doch gar nichts zu tun, da kommt ein Mitarbeiter hin, der muss hier seine Performance bringen und so weiter und diese ganzen Dinge, die müssen irgendwo anders geklärt werden, aber ich glaube, dass das Unternehmen und die Führungskräfte in Unternehmen da einen immer größeren Stellenwert haben werden, das zu erkennen, das zu coachen, zu vermitteln, wahrzunehmen und so weiter. Also ich glaube, dass wir da auch in einem Wandel sind.
Andreas, ich will im Wording ein bisschen widersprechen sogar. Ich glaube, das Unternehmen hat immer diese Rolle gehabt in der Geschichte unserer Wirtschaft. War die Rolle des Unternehmens immer die gleiche. Ob man Freunde gefunden hat im Unternehmen oder ob man da seine Heimat gefunden hat, egal in welcher Branche, in der Kohlebranche, in welcher Industrie auch immer, bis zum Finanzamt. Das war also die Arbeitsumwelt immer das Gleiche und hatte diese Rolle, quasi Ausgleich zum Privatleben zu schaffen, also Teil des Lebens zu sein. Es kommt aber sehr darauf an, das hast du im zweiten Satz gesagt, wie man es ausgestaltet. Das ist der Punkt. Also wir müssen diese Rolle annehmen. Das Unternehmen hat die Rolle, wir müssen diese Rolle annehmen und wir müssen uns der Rolle bewusst sein als Unternehmer, aber auch als jeder Vorgesetzte. Nicht nur als der Arbeitgeber oben, sondern jeder Abteilungsleiter muss sein Team managen, muss diese Sensibilität aufweisen und ausüben können, auf die Belange eines Arbeitnehmers einzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben alles Rüstzeug an der Hand, unter anderem der CEC-Prozess, der führt ja auch darauf hin, das möglichst gut tun zu können, nicht nur für die Unternehmen, sondern tatsächlich für jeden einzelnen Mitarbeiter da geführt zu werden oder eben zu führen, wenn es um Abteilungsleiter und Führungskräfte geht. Also das ist, wir haben das Rüstzeug, sollen wir es nutzen.
Ich finde es sehr spannend, dass du das so reflektierst. Ich mache mir natürlich auch gerade Gedanken darüber. Und also nicht über den CEC-Prozess, das war ich eh die ganze Zeit, sondern über das, was du vorher gesagt hast. Und ich bin, ich stimme dir dazu, natürlich, ganz klar. Und ich sage natürlich auch immer, es gibt zwei Ursachen für Krankentagequoten im Unternehmen. Ja, also entweder ich will es wie im Sport auch, entweder ich habe keinen Bock mehr unter dem Trainer zu spielen, ja, also gehe ich nicht mehr hin, das ist meine Führungskraft, oder ich habe keinen Bock mehr auf die Mannschaft, ja. Und wenn ich die Bindung natürlich habe in meiner Mannschaft, in meinem Team, mit den Menschen, die mich da umgeben, dann werde ich da auch hingehen und dann werde ich auch fit sein und werde auch Lust dazu haben, mit denen meine Zeit zu verbringen. Und wenn ich dann noch mit der Führungskraft zusammen was wuppen kann und mich mit der emotional verbunden fühle, dann umso besser. Aber ich will nur eins nochmal reflektieren, wo ich zumindest einen Blick drauf habe und bin da auch auf deine Meinung gespannt. Ich glaube, dass durch den gesellschaftlichen Wandel, den wir haben in den letzten Jahren, dass andere Parallelmöglichkeiten, wo ich vielleicht auch emotionale Stabilität und Sicherheit gewinnen könnte oder auch Ausgleich bekommen könnte, dass die halt immer mehr verloren gehen. Also es ist die Familie in sich geht immer mehr verloren, also immer mehr Single-Haushalte, keine und so weiter. Also die Familie verliert ja an Stellenwert. Ja, dann das Vereinsleben, dass man im Verein diese Gemeinschaft hat, ja, dass man da in einem, egal was es für ein Verein ist, und wenn es die Feuerwehr ist, ja, wo viele ja da auch ihren Platz gefunden haben, oder egal, ein Sportverein, Gesangverein, sonst irgendwas, das geht immer mehr verloren. Ja, dann die Kirche hat keinen Stellenwert mehr. Also früher war ja die Kirche auch der Platz, wo man sich im Dorf Gemeinschaftshaus getroffen hat und da zusammen was organisiert hat und so weiter. Also wo hast du noch ja menschliche Verbindungen mit Menschen, die dir als Gesprächspartner, als Mentor, als was weiß ich was zur Verfügung stehen? Und ich glaube, das geht immer mehr verloren. Ja, also und deswegen, wo triffst du noch Menschen? Ja, und das und da glaube ich, dass das Unternehmen halt eine noch größere Bedeutung gewinnt. Ich bin voll bei dir und sag, dass natürlich das Unternehmen und die Rolle des Unternehmens auch schon immer so war, keine Frage. Aber ich glaube, es wird noch exponierter, ja, weil die anderen Dinge, wo du vorher auch nur emotional und Stabilität und menschliche Begegnung erlebst, werden immer weniger. Also ist meine Einschätzung.
Ja, absolut, absolut. Das belegen ja die Zahlen auch der Vereinszugehörigkeiten, auch der Vereinszahlen an sich gehen zurück. Thema Kirche ist klar. Die Kirchenmitglieder laufen davon. Die Leute haben immer weniger Bindung. Und was bleibt da noch? Und welches Thema spielt da eine vermeintliche Work-Life-Balance eine Rolle auch? Das muss man ja auch sagen. Das ist ja dann noch weniger Bindung, auch vom Unternehmen weg. Ich glaube, ja. Das Unternehmen wird immer da sein und kann diese Rolle spielen. Diese sozialen Bindungen auf einem Arbeitsplatz sind ganz entscheidend. Die Arbeit soll immer eine große Rolle spielen für die Menschen in ihrem Leben. Und je besser man es ausgestaltet, desto mehr Bindung können die Menschen tatsächlich auch genießen, egal woran. Ist doch egal, ob die Leute in der Kirche sind oder in der Feuerwehr oder sich am Arbeitsplatz miteinander gut verstehen, ja. Solange wir Tendenzen wie Einsamkeit und Zusammengehörigkeitsgefühl nicht weiter sich befeuern lassen, desto besser. Also und da ja sehe ich uns als zentrale Anlaufstelle auch, dass die Leute zusammenkommen. Auch Homeoffice ist hier eine große Diskussion, absolut, die wir in dem Kontext führen können. Wir sind ein IT-Unternehmen, die Mitarbeiter fordern zu Recht ein, dass Homeoffice möglich sein soll, aber es gibt andere Extrembeispiele, wo einfach kein Büro mehr gebraucht wird. Nicht nur in der Branche, sondern wenn man auch mal so den internationalen Rahmen aufmacht, da ist das ja noch viel extremer. Ich kenne die Londoner Verhältnisse da da relativ gut. Die City, da wo eben die Banken ansässig sind, da stehen 2/3 leer, weil einfach die Kurve nicht bekommen wurde nach Corona. Es macht gar keinen Sinn mehr, die Mieten sind so hoch, da wurden die Mietverträge auslaufen lassen. Das sind alles so Sachen, die haben wir zu dem Extrem noch nicht. Ich glaube, wir haben die Kurve gut bekommen und haben uns eingependelt auf ein Niveau, auf ein Verhältnis zwischen Homeoffice und Büroanwesenheit, das auch eben nochmal, um zurückzukommen auf das Thema Zusammengehörigkeitsgefühl, das da auch einzahlt.
Ja, ist ganz spannend. Gut, dass du das auch nochmal ansprichst, Fabian. Das kommt ja in der ganzen Gemengelage natürlich noch dazu. Das muss man ja reflektieren, ganz klar. Also es gehen die Dinge gerade verloren, die ich aufgezählt habe, plus, dass natürlich viele noch mehr in ihr Concord sozusagen. Ich meine, während Corona war es ja auch ganz krass. Ja, die Leute haben da vereinsamt, teilweise ohne Gemeinschaft. Die keine Familie hatten, keine gute Partnerschaft hatten in der Zeit, waren alleine in ihren vier Wänden und waren mit ihrem Kopfkino beschäftigt. Ja, also das natürlich da sicherlich auch manches ausgelöst hat und zu psychischen Störungen, Belastungen, wie auch immer, geführt hat. Ich glaube, das ist selbstredend, ja. Ja, dann, lieber Fabian, jetzt bauen wir nochmal die Brücke. Du hast es ja gerade schon auch selbst angesprochen. Ihr arbeitet jetzt auch schon eine Weile mit dem CEC-Prozess. Und ich meine, jetzt könnten wir wirklich noch 2 Stunden füllen und nochmal ausführlich über den Prozess reden. Nein, das wollen wir nicht machen. Aber zumindest würde mich schon interessieren, was habt ihr bis jetzt so gemacht? Ja, bei der Hans-Peter Neeb, unser lieber HP, ist ja bei euch der Projektleiter und begleitet euch jetzt in dem Prozess ja schon eine Weile auch. Und vielleicht gib uns so mal ein bisschen einen Einblick, was habt ihr bis jetzt so gemacht? Wie seid ihr bis jetzt vorangekommen? Und wie seht ihr so den Nutzen aus dem Prozess bisher?
Ganz interessant, was sich bei uns getan hat durch den Prozess im Unternehmen. Du hast uns gesagt, wir haben uns kennengelernt, das ist jetzt ziemlich genau 1 Jahr her. Ist es also auch noch nicht so lange her, seitdem wir den Prozess eingeführt haben bei uns. Du musst wissen, wir haben es mit einer sehr selbstbewussten Belegschaft zu tun. Meine Mitarbeiter...
Du hast ja zumindest einmal kennengelernt. Ja.
Richtig, also man kriegt Gegenwind, wenn das nicht sofort ist und Beratungen und so, weiß nicht, ob wir das brauchen, das können wir alles von innen heraus stemmen und wir sind gegen diesen Widerstand so ein bisschen vorgegangen, aber ich finde das sehr gut. Ja, also man hat sehr emanzipiert darüber geurteilt, was das ist und was nicht, und mit aller gesunden Skepsis ist man in diesen Prozess reingestartet von Mitarbeiterseite aus. Hat mir gefallen, hat mir imponiert. Das Schöne ist, dass es fruchtet. Also alle Mitarbeiter sind ein Stück weit abgeholt. Sie wissen Bescheid, was es ist. Sie haben ihre Skepsis größtenteils abgelegt. Sind natürlich immer noch vorsichtig. Wir sind immer noch am Anfang des Prozesses unterwegs. Aber alle haben Bock. Und alle geben der Sache eine große Chance in der Hinsicht Struktur und Ordnung. Das ist unser großes Manko noch vor einem Jahr. Im Unternehmen, da werden jetzt erste Fortschritte gesehen, schon zahlt sich quasi aus, dass wir den Schritt damals zusammengegangen sind. Also, wir sind ganz am Anfang des Prozesses noch, das erste Jahr ist quasi abgeschlossen. Wir haben einmal die Runde der einzelnen Schritte im Prozess machen dürfen und jetzt sind alle abgeholt und wir können weiter durchstarten.
Ja, sehr schön. Also genau, Insights habt ihr ja auch schon kennengelernt. Ja, die ersten Gespräche mit Christiane habt ihr auch schon geführt. Ja, das wird mich natürlich auch nochmal, jetzt sind wir schön, wir machen Live-Aufnahme hier, ja, wir haben da nichts vorbereitet und wir sind auch auf kritische Kommentare auch jederzeit hier. Natürlich kommen die auch und bin da auch dankbar dafür. Also von daher, der Schuss könnte jetzt auch in die Hose gehen sozusagen, wenn ich hier so eine Frage stelle. Aber auch dazu würde ich gerne mal ein Feedback von dir hören, weil es ja auch irgendwo mit eurem Thema zu tun hat. Ja. Und deswegen finde ich das auch nochmal sehr spannend, wie du das reflektierst, weil Insights und Persönlichkeitsentwicklung in Unternehmen der handelnden Personen mit allen Konflikten, die ja auch daraus entstehen, weil halt genau die unterschiedlichen Persönlichkeiten aufeinandertreffen, die sich nicht verstehen und so weiter, ist es ja für uns ein ganz wichtiger Baustein. Wir wollen ja die Persönlichkeitsentfaltung im Unternehmen damit auch fördern. Wie war eure Berührung mit Insights? Da würde ich auch gerne nochmal einen Satz von dir dazu hören.
Also Insights-Profile konnten wir bisher, glaube ich, auf 10-15% der Mitarbeiter ausrollen im Moment. Und das Feedback ist super gewesen. Also eine ganz ordentliche Analyse darüber, wer man ist im Arbeitskontext, auch quasi eine Selbstreflexion geht ja damit einher, welcher Typ Arbeiter ist man, man lernt viel über sich selbst und kann das dann im Arbeitsalltag auch sofort anwenden, hat ein besseres Verständnis für das Gegenüber. Das dient in jedem Meeting, in jedem Projekt, das man mit seinen Kollegen angeht. Also ja, ein Tool, das wir gerne angefangen haben zu nutzen. Noch ist das nicht auf die gesamte Mitarbeiterschaft ausgerollt. Gucken, was da noch kommt. Aber für den Moment absolut positiv und nicht nur das, sondern hilfreich im Arbeitsalltag, um da besseres Verständnis füreinander zu gewinnen.
Ja, super. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Da bin ich ja froh, dass das was jetzt was
zum Boden ist. Ja, Gott sei Dank. Richtig. Ja, Gott sei Dank.
Aber ist ja wichtig. Ich habe es dir ja auch seinerzeit, als wir am Anfang zusammengekommen sind, habe ich dir das ja gleich ans Herz gelegt, ja, und gesagt, bitte schau dir das mal an. Und ich bin um eine ehrliche Meinung von dir hier gespannt, weil, wie gesagt, klar, wir setzen seit vielen Jahren ein und nicht nur Insight, sondern ja auch Outmatch, ja, und dann die Teamräder daraus. Ja, wir haben gestern zum Beispiel, das war total spannend auch, dass wir gestern bei meinem Bauklienten gesagt haben, die haben natürlich auch eine relativ große Mitarbeiteranzahl jetzt, ja, dass die gesagt haben, sie wollen sogar Insights. Ja, ich meine, das kostet ja auch was, ist ja keine Frage, aber die sehen so viel Nutzen und Mehrwert darin, dass die jetzt sogar es so weit ausrollen wollen, dass alle Mitarbeiter in den Kolonnen auf den Baustellen ihre Insights-Profile machen, ja, und dass die danach die Kolonnen zusammenstellen wollen. Also, dass die wirklich sehen wollen, wer in den Kolonnen passt wie zusammen. Und dann natürlich das Verständnis durch Insights natürlich bringen wollen, ja, damit die Leute dann in den Kolonnen ein größeres Verständnis miteinander haben, warum der jetzt so ist, warum der so ist und warum die als Team dann genau zusammengestellt sind und ihre Stärken dann einbringen können, ja, auch wenn sie anders sind, ja. Und dass, ja, sie sich genau dadurch versprechen, ja, dass die Krankentagequote runtergeht, dass die Teambuilding natürlich Intensität nach oben geht, weil die Leute sich viel besser verstehen, also ein Verständnis füreinander haben. Und deswegen, das wollte ich nur nochmal auch deutlich machen, Insights ist nicht nur was man für Führungskreise oder für Geschäftsführer oder wie auch immer nimmt, ja, sondern nee, in einem Bauunternehmen in der Kolonne ist Insights ein Hilfsinstrument, ja, um sich besser zu verstehen und damit natürlich, und das immer wieder beim Anfang, natürlich die psychische Belastung zu senken, die Zufriedenheit zu steigern, ja, und natürlich da einen Mehrwert zu liefern. Auch wenn dadurch vielleicht die Psychotherapeuten ein bisschen weniger zu tun hätten, aber sie haben ja immer noch genug zu tun.
Also ich wollte gerade sagen, richtig, das hört ja nicht auf.
Ja, lieber Fabian, die Zeit, ich gucke so mit einem Blick auf die Uhr, krass, ja, es rennt immer jedes Mal. Ich wollte ja eigentlich nur ausführlich mit dir über Fußball sprechen und über das Aufstiegsrennen der zweiten Liga. Ja, was ist denn los in Lautern? Wird das dieses Jahr denn was mit dem Aufstieg?
Das Gefühl ist da. Das ist, du musst ja wissen, es gibt einen neuen Glücksbringer, ein sogenanntes Nachwuchsteufelchen. Das ist mein kleiner Sohn, der gestern 4 Monate alt geworden ist. Der trägt zu jedem Spieltag vor dem Fernseher einen Strampler und einen Schal und sitzt da mit mir und schaut tatsächlich aktiv zum Fernseher hin. Ich bild mir ein, das ist das Spiel. Die Frau sagt, es ist der Fernseher, der so schön bunt ist. Grasgrün, ja. Auf jeden Fall funktioniert. Ist doch egal, warum. Ja, also, Lautern ist super gut drauf. Irgendwo ist was anders die Saison. Da ist bis da, alle fressen Gras. Geil. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass es dieses Jahr klappt.
Wir sind wieder erst. Der Betze lebt, ja.
Richtig. Nie mehr zweite Liga.
Ja, ich hoffe es von ganzem Herzen, weil ich bin nun so, so gerne immer auf den Betze gefahren, wenn wir unsere Auswärtsspiele da hatten. Und also ich habe selten, ich sage ja immer, eigentlich das Herz des Fußballs schlägt nur im Westen, aber in Lautern ist es wirklich auch so. Und ich habe noch nie so viel Stress auf einer Haupttribüne gehabt, ja, wie in Kaiserslautern, ja, weil die Fans da so abgehen und so leidenschaftlich sind. Und von daher, ich wünsche mir wirklich, dass die Lauterer aufsteigen und dass wir zusammen ja in der nächsten Saison einmal in Gladbach sind. Ich lade dich schon mal auf dem Weg herzlich dazu ein, lieber Fabian, da mitzukommen.
Sehr gerne.
Gerne mit deinem Sohn auch. Und vielleicht kann ich ihn dann irgendwie so ein Gladbach-Trikot noch.
So. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, sorry.
und natürlich, ich freue mich auf den Besuch in Kaiserslautern, wenn es geht, auch mit dir zusammen. Ja, ja, dann auf jeden Fall als unserem Gast, dir ist das Schlusswort.
Andreas, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Küchengespräch à la Robert Habeck. Um Gottes Willen, am Samstagmorgen mit dir zu halten. Ich habe auch auf die Uhr geschaut, obwohl das Spiel erst in 2 Stunden losgeht. Da muss ich wieder vor der Glotze sitzen. Hab ein schönes Wochenende. Alles Liebe eurem Team und der Familie und bis bald.
Das wünsche ich dir auch. Schön, dass du dabei warst, ja. Und ich wünsche auch allen anderen eine gute Zeit und viel Erfolg bei allem, was ich vorgenommen habe oder was ihr euch vorgenommen habt. Ihr, euer Andreas.
Für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.